und dass ich hoffentlich im nächsten Sommer da sitze und die beiden in den USA und bei der WM sehen kann. Und am besten dann natürlich noch mit dem WM-Titel. Das wäre die absolute Krönung. Und habe auf jeden Fall auch ein gutes Management, einen guten Anwalt an deiner Seite, gerade auch wenn es im Fußball zu Trennungen kommt. Du kannst dir vorstellen, ja, dass das schon sehr, sehr intensiv war. Ja, da bin ich morgens um 7 los und war abends um 23 Uhr wieder zurück in Hannover. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann wird es irgendwann schwierig und dann wird es irgendwann auch für den Trainer ein Problem.
Ohne dich wäre Dennis Under vielleicht heute Maschinenführer und Niklas Füllkrug nicht da, wo er heute steht. Du hast mit bescheidenen Mitteln Großes erreicht, Spieler geprägt, Teams geformt und Aufstiege gefeiert. Von Reden über Havelse und Oldenburg bis nach Austria-Lustenau und zuletzt Hessen-Kassel. Dein Weg als Trainer ist geprägt von klaren Ideen, leidenschaftlicher Arbeit und dem Blick fürs Wesentliche. Ob als Scout im Bundesliga-Umfeld, Experte in den Medien oder Lehrer mit Fußballherz. Du bringst Erfahrung, Tiefgang und jede Menge Geschichten mit. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und ich bin Alexander Kiene.
Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Leon. Freue mich, dabei zu sein und dass wir uns ja ausführlich austauschen können.
Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ihr musstet lange warten. Heute ist Folge 50, ein kleines Jubiläum. Und jetzt geht es wieder so richtig los, wöchentliche Folgen. Und wir starten mit dir. Jetzt nochmal zu dir. Wie alt bist du und was machst du so außerhalb des Fußballs?
Ja, ich bin 47 Jahre alt, lebe in Hannover mit meiner Familie und bin insgesamt, glaube ich, ein sehr sportlicher Typ. Der Fußball verfolgt mich seit meinem 5. Lebensjahr. Ich habe aber auch Tennis und Tischtennis gespielt in jungen Jahren, musste mich dann aber irgendwann auch entscheiden, für welche Sportart dann mein Herz absolut brennt und das war immer der Fußball. Ansonsten bin ich auch jemand, der sehr gerne reist, der die Welt erkundet, der auch immer offen ist für neue Horizonte, für neue Kulturen, für Sprachen. Das war schon immer ein Faible. Und natürlich bin ich auch jemand, den Menschen immer begleitet haben, insbesondere jetzt auch in meinem Berufsleben als Lehrer, als Lehrbeauftragter in Schule und Universität, aber natürlich auch als Fußballtrainer. Die Verbindung zu Menschen, auch da eine Beziehungsebene aufzubauen, Menschen ein Stück weit zu entwickeln, sie zu begleiten, das hat mich immer ausgezeichnet, dafür habe ich immer gebrannt und das sind so die Dinge, die mich im Leben umtreiben.
Danke dir schon mal für diese Vorstellung. Wir sprechen heute über ganz viele spannende Themen, unter anderem deine Laufbahn, unter anderem den Fußball, den du spielen lässt, aber auch elementare Fragen, die man als Trainer so begegnet. Unter anderem sprechen wir auch über Dennis Undav und Niklas Füllkrug, also ganz, ganz, ganz viel Cooles. Aber ganz zu Beginn, da spielen wir 5 Fragen Nachspielzeit. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Der beste Fußballmoment deiner Kindheit?
Ich glaube, das ist immer der erste Moment, wenn man das erste Mal auf dem Rasen steht. Das war bei mir schon mit 5 in meinem Heimatdorf und Club. Das ist der TuS Grünplan, zwischen Hannover und Göttingen gelegen. Und da habe ich in der F-Jugend begonnen. Und auch die ersten schönen Momente erlebt.
Das schönste Stadion, in dem du je gecoacht hast?
Ich muss sagen, die Zeit in Österreich hat mich schon auch sehr geprägt und da insbesondere natürlich auch die großen Stadien, da dann mal bei Rapid Wien oder Austria Wien im Stadion zu coachen oder auch in Salzburg, das waren schon schöne Momente und gerade auch international Erfahrung zu sammeln, das ist etwas, was man mitnimmt, sowohl als Mensch als auch dann in der Position als Cheftrainer.
Die Lieblingsstation deiner Trainerlaufbahn?
Ich glaube, das kann man nicht auf eine reduzieren. Ich glaube, die erste war sehr, sehr schön und prägend. Das war damals Preußen-Hameln, weil ich da als junger Trainer mit im Übergang 28, 29 das erste Mal eine Mannschaft im Herrenbereich gecoacht habe, auch zur Meisterschaft und zum Aufstieg führen durfte. Ja, das war natürlich etwas, was geprägt hat, was mir auch den Weg geebnet hat. Aber auch die anderen Stationen, ob das jetzt beim TSV Havelse war, für mich auch ein Herzensverein, weil ich schon als Spieler dort war, auch Kapitän war, als Spieler aufgestiegen bin, aber dann auch eine sehr schöne Zeit als Trainer hatte. Das war toll, aber auch diese Auslandserfahrung beispielsweise in Österreich. Von daher, es gibt immer wieder prägende Momente, die einen so begleiten im Laufe der Jahre und die behält man auch gerne in Erinnerung.
Ein Spieler, den du nie vergisst.
Ja, das sind natürlich in erster Linie die Spieler, die man versucht hat, ein Stück weit auf dem Weg zu begleiten. Du hast schon 2 angesprochen mit Dennis Undav, mit Niklas Füllkrug, auch in Österreich mit Haris Tabakovic. Aber ich glaube, es geht ja auch nie immer nur um den Einzelnen, sondern einfach insgesamt das Arbeiten mit Menschen, die Begegnung mit Menschen. Und das hat mich sowohl in der Schule als auch im Fußball geprägt. Und deshalb sind es dann vielleicht auch nicht nur die Momente, wo Spieler groß rauskommen, sondern, und das habe ich den Jungs auch immer wieder gesagt, egal in welcher Spielklasse, wenn du es vielleicht auch schaffst, über den Fußball einen beruflichen Weg zu gehen, dir auch da etwas aufzubauen. Es wird nicht jeder Profi, ne? Bei all den Jungs, mit denen wir in den Jahren zusammenarbeiten, schafft es nicht jeder. Und trotzdem kann es ein Weg sein, auch über den Fußball tolle Momente zu erleben und sich ein anderes Leben aufzubauen. Und da habe ich tatsächlich noch zu etlichen Jungs Kontakt, die ich mal trainiert habe, die aber vielleicht jetzt sehr erfolgreich in anderen Berufswegen sind. Und auch das kann eine Erfüllung sein.
Und zu guter Letzt ein Verein, den du gern mal trainieren würdest.
Hannover 96. Ich lebe in Hannover, habe sicherlich da auch natürlich eine besondere Beziehung zur Stadt, zur Region, auch zum Club. Und von daher ist das schon auch eine Herzensangelegenheit. Aber das kann auch in verschiedenen Funktionen sein. Ich begleite den Weg von 96 ja aktuell auch ein Stück weit von außen. Und deshalb ja, wäre das auf jeden Fall etwas, was ich mir vorstellen kann.
Starke Antworten. Du hast ja damals schon, wie du gesagt hast, der schönste Moment mit der Erste, wo man gegen den Ball tritt. Du hast dann immer in der Jugend sehr, sehr hoch gespielt. Ich glaube, so hoch, wie man spielen konnte. Auch dann beim Herrenbereich immer relativ hoch gespielt. Ich glaube, vierte Liga. Hast dann immer gemerkt, ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Hast dann mit 25 deine erste Trainerlizenz gemacht.
Ja.
Und auch ziemlich schnell dann als DFB-Stützpunkttrainer gearbeitet. Und da können wir schon auf den ersten, ich sag mal, großen Namen zu sprechen, mit dem du dort Kontakt hattest. Niklas Füllkrug, magst du uns dazu mehr erzählen?
Ja, mein Weg ist natürlich vielleicht jetzt nicht der klassische. Du hast es gerade erwähnt. Ich war jetzt nicht Profi in der Bundesliga. Ich habe in jungen Jahren hoch gespielt, in der Jugend, in der höchsten Spielklasse, in jungen Jahren im Herrenbereich, in der vierten Liga. Man kann also vielleicht festhalten, ja, ich war ein talentierter Spieler, ich habe es aber am Ende nicht geschafft. Das ist die Realität. Und ich habe einfach, und das hat meinen Weg dann auch gekennzeichnet, früher auch mit Verletzungen zu tun gehabt, Knorpelschaden im Knie, später auch ein Schienen- und Wadenbeinbruch, sodass ich schon mit Mitte 20 meine Spielerkarriere beenden musste. Ich war aber auch damals schon so weit von meinem, ja, einfach Horizont, dass ich gesagt habe, ich baue mir ein sicheres Standbein auf, habe dann mit Anfang 20 angefangen, Lehramt zu studieren, Sport und Englisch. Und habe dann, als die Spielerkarriere leider verletzungsbedingt beendet wurde, auch erste Trainerlizenzen erworben. Du hast es angesprochen, mit 25 die C-Lizenz. Und in dem Rahmen, hier beim NFV in Basinghausen, bin ich angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als DFB-Stützpunkttrainer zu beginnen. Und dann habe ich das parallel gemacht, war Lehrer in der Schule, habe die Talententwicklung hier vorangetrieben, habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und da war tatsächlich dann auch die erste Begegnung mit Niklas Füllkrug in Hannover, der damals bei den Sportfreunden Ricklingen gespielt hat, bei den Beke Bengels, die waren sehr erfolgreich. Und ja, man konnte damals tatsächlich schon mit 12 Jahren bei Niki sehen, dass der etwas mitbringt. Er hatte schon damals ein sehr, sehr starkes Kopfballspiel, auch einen guten ersten Kontakt. Und ja, ich war dann insgesamt knapp 4 Jahre im Stützpunkt, habe dann da Talente begleitet. Und bei Niklas Füllkrug war es so, dass er dann auch durch eine sehr erfolgreiche Zeit in Ricklingen und beim Stützpunkt ganz, ganz viele Anfragen dann auch hatte von Profiklubs. Und er hat sich dann für Werder Bremen entschieden, ist dort ins Internat gegangen. Kann mich noch gut erinnern an die Zeit, wo auch seine Familie diese Entscheidungsfindung machen musste. Das war nicht einfach. Aber es ist schön zu sehen, welchen Weg er genommen hat. Und das ist sicherlich außergewöhnlich.
Ich glaube, Niklas Füllkrug, ein Spieler, der auch durch seine Physis ausgezeichnet wird, sehr groß, sehr stark. War das schon immer so?
Das hat sich tatsächlich auch entwickelt. Und auch bei Fülle war es ja so, dass er natürlich Höhen und Tiefen im Laufe der Jahre durchleben musste. Ich kann mich noch gut erinnern, so in Mitte 20 hatte er mal auch große Verletzungssorgen im Kniebereich, war dann immer wieder auch in Reas unterwegs und hat aber wirklich extrem stark an sich gearbeitet. Nicht nur von seiner Physis, auch von seinem Mindset, das weiß ich. Und man sieht, was harte Arbeit, wenn man viel investiert, wenn man auch in Phasen, wo es vielleicht mal nicht läuft, weiter dran glaubt, weiter an sich arbeitet, ja, dass man am Ende dafür auch belohnt wird. Und dieser Weg, den er dann gemacht hat, gerade auch zuletzt bei Werder Bremen, dann auch Richtung Nationalmannschaft, Dortmund, jetzt England, das ist toll. Und man muss immer wieder für seine Träume arbeiten und er hat sich diese auf jeden Fall erfüllt.
Wie sehr fiebert man damit, wenn man mit der Familie, mit Freunden die WM guckt und dann Niklas Füllkrug da Tore köpft und du weißt, den hast du früher trainiert?
Ja, natürlich fiebert man mit. Ja, und ich hatte ja zuletzt sogar die Situation jetzt gerade auch bei der Nationalmannschaft, so dass mit Dennis Undorf noch ein zweiter Spieler dabei war, auch ein Stürmer, den ich trainieren durfte, den ich begleiten durfte. Und natürlich guckt man dann ganz genau hin und fiebert mit. Und ich wünsche auch beiden, dass sie jetzt in der neuen Saison zum einen verletzungsfrei bleiben, dass sie eine gute Saison spielen, dass sie sich dadurch auch einen Platz für die WM 26 erarbeiten. Und dass ich hoffentlich im nächsten Sommer da sitze und die beiden in den USA und bei der WM sehen kann. Und am besten dann natürlich noch mit dem WM-Titel. Das wäre die absolute Krönung.
Hältst du mit den beiden noch Kontakt oder wie ist das mit dir und deinen Ex-Spielern? Läuft da immer noch was im Hintergrund?
Ja, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Grundsätzlich bin ich schon jemand, der versucht, auch Kontakt zu halten. Aber klar, das gelingt jetzt nicht mit jedem. Ich hatte beispielsweise jetzt gerade noch letzte Woche Kontakt mit Haris Tabakovic, den ich ja in Österreich bei Austria Lustenau trainiert habe und der jetzt zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist. Also es gibt immer mal wieder zwischendurch Begegnungen, aber natürlich haben die Jungs genug zu tun, sind ja gerade auch in der Vorbereitung. Ich habe auch genug zu tun und trotzdem, wenn man sich sieht, freut man sich und zwischendurch gibt es immer mal ja einen kurzen Kontakt, einen kurzen Smalltalk und so versuche ich es einfach auch mit vielen Spielern, die ich trainiert habe, weiterzuführen, weil eins ist ja auch klar, man hat eine gewisse Zeit, wo man zusammenarbeitet, aber ja, die persönliche Ebene, die Beziehungsebene, die bleibt. Und mir ist es einfach auch wichtig, auch wenn man vielleicht nicht mehr zusammen auf dem Platz oder in der Kabine steht, ja, dass man weiter auch den Weg verfolgt. Das habe ich mit vielen Spielern getan. Und es freut mich, ja, wenn der eine oder andere dann wirklich den großen Sprung schafft oder auch andere Bereiche findet. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall bewegt.
Die Geschichte mit Dennis Undorf ist ja sehr, sehr besonders. Damals bei Werder Bremen rausgeflogen, war eigentlich fest überzeugt davon, dass er bei Bremen den Durchbruch schafft. Wie hast du ihn kennengelernt?
Ja, beim TSV Havelse. Also dazu muss man ja sagen, der TSV Havelse ist ein klassischer Ausbildungsverein hier vor den Toren Hannovers. Ein Verein, der vor allem auf die Entwicklung von jungen Spielern setzt. Einerseits aus dem eigenen Verein, Havelse hat immer eine gute Jugendarbeit gehabt, aber eben auch Spieler, die es vielleicht im ersten Schritt woanders nicht gepackt haben. Und sowohl bei Undi als auch bei Daniel Kofi Tchéré, das sind jetzt so zwei Beispiele, war es einfach so, dass es im ersten Schritt in Bremen bzw. in Wolfsburg nicht funktioniert hat, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, und dann sind sie nach Havelse gekommen und man muss sagen, der TSV steht immer für ein familiäres Umfeld, wo sich die Jungs auch wohlfühlen, wo sich auch viele Ehrenamtliche dafür einsetzen, ja, dass wir einfach gemeinschaftlich was erreichen wollen. Und da durfte ich diese Jungs begleiten und auch bei Dennis Undorf war es so, es war kein einfacher Weg. Man konnte schon damals sehen, mit 18, 19, dass er ein außergewöhnliches Talent besitzt, eine Schusstechnik, auch eine Spielintelligenz, sich in Räumen zu bewegen, sich selber, aber auch andere Spieler in Szene zu setzen. Und er hat bei uns auch in zwei Saisons dann jeweils 16 Tore gemacht und sich darüber dann auch den ersten Profivertrag erarbeitet. Aber auf diesem Weg ging es einfach darum, ja, ihn und auch andere Jungs zu begleiten. Ich sage halt immer, ja, der Trainer ist ein Begleiter, ist ein Unterstützer. Am Ende muss es immer von den Jungs ausgehen. Und deswegen sage ich auch, Dennis Undorf hat sich seinen Weg über die Jahre einfach dann auch erarbeitet. Und ich war gerade in dieser Anfangszeit in Havelse, das waren seine ersten beiden Herrenjahre, ein Begleiter, der auch versucht hat, ihn in gewissen Bereichen zu prägen. Es gab da Themen, auch außerhalb des Platzes, in der Ernährung, im Mindset, in der Professionalität, an denen wir gearbeitet haben. Und ich glaube, dass ihm dieses familiäre Umfeld sehr gut getan hat, um dann auch die ersten Schritte im Herrenbereich zu machen und sich alles andere danach dann zu erarbeiten.
Ich glaube, was bei Dennis Undorf ja auch nochmal besonders ist, er ist zu der Zeitpunkt, habe ich gelesen, irgendwie um 4 Uhr morgens aufgestanden, dann mit dem Bus losgefahren, 10 Stunden gearbeitet, zum Fußballtraining gelaufen. Wie sehr hat ihn das dann nochmal ausgezeichnet, trotzdem 100% zu geben auf dem Platz?
Ja, das war für ihn, aber auch für andere Spieler natürlich auch ein harter, ein steiniger Weg. Also die Jungs haben nebenbei gearbeitet, studiert. Wir haben dann meistens so gegen 17 Uhr trainiert. Und ich glaube, es war ganz wichtig, aber einfach auch für ihn, ja, sich eine Struktur zu erarbeiten im Tagesverlauf. Wann stehe ich auf? Wann esse ich? Also wie ernähre ich mich auch? Ich kann mich an viele Gespräche erinnern mit mir oder auch im Staff, wo wir versucht haben, ihm auch einen gewissen Weg zu ebnen. Und auch da in so einem Prozess, einen Spieler zu begleiten, zu entwickeln, gibt es gute Phasen, gibt es vielleicht mal weniger gute Phasen. Wir hatten auch Situationen, ja, wo ich ihn mal ausgewechselt habe, weil mir vielleicht etwas nicht gefallen hat. Arbeit gegen den Ball oder auch mal ja, ein Panenka beim Elfmeter. Also da gab es schon Situationen, ja, wo es auch mal kleine Konflikte gegeben hat, wo man auch mal kritisch miteinander umgehen musste. Aber all das gehört ja zu so einer Entwicklung mit dazu. Und ihm hat es, glaube ich, gut getan, auch nach diesen Erfahrungen, die er in Bremen gemacht hat, dass er ein Umfeld hatte, ja, wo Menschen ihn unterstützt haben, wo er sich auch, glaube ich, in der Mannschaft sehr wohl gefühlt hat und da dann auch ja, sein Potenzial auf den Platz bringen konnte. Er hat Vertrauen bekommen vom Verein, von uns insgesamt. Und das hat sich ausgezahlt, dass er dann auch über den TSV Havelse den ersten Profivertrag damals bei Eintracht Braunschweig bekommen hat.
Der TSV Havelse ist ja echt noch ein sehr, sehr familiärer Verein. Ich war jetzt beim Aufstiegsspiel da gegen Lok Leipzig.
Ja.
Nochmal Glückwunsch an den TSV Havelse zum Aufstieg. Man merkt ja wirklich kleine Stadion drumherum. Von außen die Tribüne sieht ein bisschen aus wie so eine Lagerhalle. Was glaubst du, kann der TSV die Klasse halten dieses Jahr?
Ich glaube, es wird tatsächlich schwer. Ich wünsche es dem TSV von Herzen, ja, dass er in der dritten Liga bleibt und vielleicht auch dann tatsächlich mal als ein Nordligist, also eine Mannschaft, die aus der Regionalliga Nord aufgestiegen ist, wirklich ja sich dort etablieren kann, weil das war in den letzten Jahren häufig sehr schwierig. Die Clubs, die aufgestiegen sind, ob Oldenburg, Lübeck, zuletzt 96-2, die sind meistens gleich wieder runtergegangen. Deswegen wünsche ich es dem TSV und als ehemaliger Spieler und Trainer verfolgt man das natürlich nach wie vor sehr genau. Aber es ist natürlich eine ganz andere Konstellation jetzt als in der Regionalliga. Das ist jetzt Profifußball. Das heißt, man muss sich auch strukturell anpassen vom Trainingsrhythmus, von der Intensität, auch von der Kaderstruktur. Und das macht es für so einen kleinen Verein wie Havelse mit Emotion, mit Leidenschaft, mit vielen Ehrenamtlichen, aber trotzdem auch schwierig, sich da dann auch wirklich zu akklimatisieren. Zudem darf man auch nicht im eigenen Stadion spielen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie gut und schwer das immer auch war für uns, aber auch, wie gesagt, schwer für die Gegner, in Havelse zu bestehen. Aber diesen Heimvorteil hat man jetzt nicht. Man muss wieder ausweichen nach Hannover. Und das sind auch ein paar Prozente, die vielleicht fehlen könnten. Aber nochmal, ich wünsche Havelse da wirklich alles, alles Gute und drücke die Daumen, dass es gelingt.
Du bist ja quasi ein Experte, was die Regionalliga angeht. Du warst mit Rheden, Havelse, Oldenburg und Kassel bei 4 Stationen und hast ja auch gerade gesagt, dass in der Regionalliga Nord viele Teams direkt wieder runtergehen. Wie würdest du die verschiedenen Regionalligen einschätzen von der Stärke? Welche ist also die stärkste und welche eher die schwächste?
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass sich sicherlich auch der DFB und die Ligaverbände in den nächsten Jahren auch Gedanken machen müssen, wie man mit diesem Modell Regionalliga weiter verfährt. Da gibt es ja zum einen das Thema Aufstiegsrecht. Da bin ich ganz klar der Meinung, Meister müssen aufsteigen. Also muss man sich Gedanken machen, ja, macht man am Ende vielleicht 4 Ligen oder gibt es eine andere Abstiegsregelung in der dritten Liga? Das ist so die eine Thematik. Die zweite Thematik ist für mich ja, das Verfahren mit den U-Mannschaften, U23, U21, die zweiten Mannschaften der Profiklubs. Bleiben die in diesem Konstrukt oder macht man da vielleicht eine eigene Liga? Ich habe damals in England hospitiert während meiner Zeit beim Fußballlehrer und da gibt es ja dann tatsächlich eine U21-Liga, eine U18-Liga. Das ist für mich auch ein Punkt. Junge Spieler müssen spielen, müssen Praxis bekommen. Aber ob dieses Modell, wie es aktuell ist, zukunftsträchtig ist, das ist zu diskutieren. Und der dritte Aspekt, du hast ihn eben schon so ein bisschen angesprochen, in den Ligen ist schon auch ein Ungleichgewicht da. Also ich kann jetzt vor allen Dingen auch aus dem Norden und auch aus der Südweststaffel berichten. Du hast halt Clubs, die unter Profibedingungen arbeiten. So, du hast Clubs, die unter semiprofessionellen oder Amateurbedingungen arbeiten. Und du hast dann die zweiten Mannschaften. Und für mich muss da schon klar gesagt werden und definiert werden, ja, ist jetzt die vierte Liga eine Profiliga, wie vielleicht in England? Oder ist es eine Semi- oder Amateurliga? weil momentan ist dieses Ungleichgewicht da und auch vielen Vereinen fällt es schwer, diese Strukturen wirtschaftlich, sportlich, strukturell immer wieder aufrechtzuerhalten. Das ist nicht gesund für den Fußball und deswegen, ja, muss man sagen, da muss man schon Entscheidungen treffen. Meine Erfahrung von der Qualität und Intensität sind schon so, dass ich sage, ich persönlich habe die Südweststaffel insgesamt in der Komplexität und auch in der Stärke wirklich am besten empfunden, am attraktivsten empfunden. Auch der Westen hat ja viele, viele starke Mannschaften und Clubs. Und ansonsten, ja, kann man trotzdem sagen, hält sich das ein Stück weit immer auch die Waage, weil man sieht ja auch in der Relegation, in den letzten Jahren hat sich häufig der Club durchgesetzt oder auch die Liga durchgesetzt, wo man nicht unbedingt mit rechnen konnte. Also da hat der Norden, wo viele immer sagen, ja, vermeintlich schwächer als andere Ligen, hat sich dann durchgesetzt, wie zuletzt auch mit Havelse. Und deswegen, glaube ich, kann man es nicht pauschal sagen, aber die Ligen, wo mehr Clubs unter Profibedingungen arbeiten, haben natürlich Vorteile und das merkt man auch bei der Qualität und Intensität.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema zweite Mannschaften eingehen. Es gibt immer viele Fans, die dann sagen, zweite Mannschaften raus aus der Regionalliga, raus aus der dritten Liga. Aber der Sinn ja auch schon ist, vor allem aus der Sicht der Vereine, die jungen Spieler gegen ältere Spieler, gegen erfahrene Mannschaften spielen zu lassen. Wenn es dann wieder eine eigene Liga geben würde für diese U-Mannschaften, könnte es dann auch passieren, dass die Teams die zweite Mannschaften einstellen und sagen, dann ist das für uns vorbei, dann stellen wir die zweite Mannschaft ein.
Ja, das glaube ich tatsächlich nicht, dass das eingestellt wird. Ich habe momentan eher den Eindruck, dass viele Profivereine auch in den Gesprächen, die ich führe, wieder dazu tendieren, eine U23 oder 21 einzuführen. Also einige haben es ja abgemeldet, wie Leipzig, wie Wolfsburg, wie Leverkusen. Und ich glaube, dass ja die das wieder auch perspektivisch einführen wollen oder sich zumindest Gedanken darüber machen. Und ich glaube auch, dass dieser Übergangsbereich extrem wichtig ist für talentierte Spieler, weil, das muss man ja auch sagen, wenn man jetzt in den Bundesliga-Bereich guckt, auch bei den Vereinen, die ich gerade genannt habe, die hohe Ambitionen haben, ist es, glaube ich, unglaublich schwer, den sofortigen Übergang von der U19 zu einem Champions-League-Club oder ambitionierten Bundesliga-Club zu schaffen und auch dort Einsätze zu bekommen. Also brauchst du diesen Übergangsbereich, um dann auch ja Möglichkeiten zu geben, dass die Jungs spielen, dass sie ans Spielen kommen. Und ich glaube, dass andere Länder auch zeigen, ja, dass wenn viele junge Spieler zum Einsatz kommen, wenn man da auch vielleicht noch Rechte schafft, um ihnen diese Möglichkeiten zu geben, dass das dann von Vorteil ist. Ich war jetzt ja diese Woche beim ITK in Leipzig und beispielsweise hat Roger Schmidt berichtet gestern von Benfica Lissabon, die unterhalb der Profimannschaft ein B-Team haben, eine U21 und eine U18. Und das aber auch, also das B-Team spielt, glaube ich, in der zweiten Liga und dann die U21, U18 dann auch nochmal auf hohem Niveau. Und wenn dann da absolute Top-Talente da sind, kann schnell auch durchgeschoben werden. Und es haben einfach viele Spieler die Möglichkeit, Spielpraxis zu bekommen in den einzelnen Mannschaften. Und deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall auch das Zukunftsmodell ist, dass du diesen Unterbau hast. Und meine Erfahrung mit Spielern in den vergangenen Jahren war auch immer, dass sie vielleicht auch mal diesen Zwischenschritt brauchen, um dann am Ende oben anzukommen. Und auch Spieler, wie wir vorhin erwähnt haben, wie Dennis Undaf, wie Daniel Kofi-Tschiré, haben sich Schritt für Schritt dahin entwickelt. Wir haben auch in Hannover mit Marcel Halstenberg einen Spieler, der jetzt gerade seine Karriere beendet hat, der auch damals diesen ersten Schritt bei 96 nicht umsetzen konnte in die Bundesliga, der dann aber über Dortmund, Pauli, dann den Weg zur RB Leipzig gefunden hat und am Ende Nationalspieler geworden ist. Jeder Weg ist unterschiedlich, aber ich glaube, dass sich Spieler einfach auch im Laufe der Jahre entwickeln, einen Reifeprozess durchlaufen und deshalb ist dieser Übergangsbereich gerade auch für Vereine und für Trainer sehr, sehr wichtig, diese Jungs dann auf dem Weg zu begleiten.
Spannende Einschätzung. Du hast ja gesagt, du kommst aus Hannover, lebst in Hannover, hast ja dann aber Stationen gehabt wie, klar, Havels ist ein Vorort in Garbsen, aber Reden oder Oldenburg, wie hast du es da gehandhabt? Bist du jeden Tag gependelt? Wie hast du es gemacht? Du bist ja auch noch ausgebildeter Lehrer, nebenbei noch gearbeitet. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, in den Anfangsjahren war es tatsächlich so, dass ich noch beide Berufe miteinander verbunden habe. Das heißt, ich habe morgens in der Schule gearbeitet als Lehrer für Sport, Englisch, später noch mit Französisch dazugenommen. Ich hatte auch schon immer so ein Sprachenfabel. Das hat mir natürlich auch dann in der Arbeit mit Spielern geholfen, beispielsweise in Österreich, wo ich viele internationale Jungs hatte. Und morgens Schule und am Nachmittag dann Training. Und das habe ich 5 Tage die Woche so durchgezogen, plus das Spiel noch am Wochenende. Du kannst dir vorstellen, ja, dass das schon sehr, sehr intensiv war. Und wenn ich mal jetzt so diese Station beim BSV Reden vielleicht rauspicke, ja, da bin ich morgens um 7 los und war abends um 23 Uhr wieder zurück in Hannover. Und das war schon sehr herausfordernd, aber man muss dazu sagen, mich hat so, ja, dieser Weg immer begeistert, mich stetig zu entwickeln als Mensch, als Persönlichkeit, aber auch als Trainer. Und ich habe einfach schrittweise, ja, es einfach auch geschafft, über Ehrgeiz, über Leidenschaft, natürlich auch über Erfolg, mich von Liga zu Liga zu arbeiten. Habe in der Landesliga angefangen, Oberliga, Regionalliga bis in den internationalen Profifußball. Und das kannst du nur, wenn du viel investierst, wenn du viel dafür tust. Und so war's. Irgendwann kam dann aber tatsächlich der Gedanke, gerade in Havelse, da waren wir sehr erfolgreich in der Regionalliga Nord, waren in der Spitzengruppe. Und es gab so erste Anfragen aus dem Drittligasegment. Ich konnte es aber nicht machen, weil ich nur die A-Lizenz hatte. Und dann habe ich so für mich entschieden, zum einen, ich will den Fußballlehrer machen, ich will die höchste Trainerstufe erklimmen. Und zum anderen, auf Dauer werde ich nicht mehr beide Jobs miteinander verbinden können, sondern ich muss mich dann schon auch fokussieren. Und da meine Leidenschaft dann natürlich auch beim Fußball liegt, meine Emotion, mein Ehrgeiz, habe ich mich dann entschieden, ja, die Pro-Lizenz zu machen und auch auf die Karte Fußball zu gehen. Und trotzdem habe ich dieses sichere Standbein als Lehrer immer im Hintergrund. Und das ist auch eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann.
Der Weg ging ja dann erfolgreich weiter. Ich glaube, du hast die Pro-Lizenz mit 1,3 abgeschlossen.
Ja, ist richtig.
Top-Note. Und dann ging es ja auch weiter über die Landesgrenzen hinaus. Zwar immer noch nah an Deutschland, aber ganz, ganz im Süden, Austria-Lustenau. Bist du da umgezogen mit der Familie? Wie lief das Ganze ab?
Nein, die Familie ist in Hannover geblieben und ich bin dann in Österreich gewesen. Das sind ja auch immer so Gedanken, die du natürlich hast, wenn du Anfragen bekommst. Und als damals diese Anfrage aus Österreich, insbesondere auch von dem strategischen Partner aus der Schweiz gekommen ist, habe ich natürlich auch überlegt, mache ich das? Ist auch nach wie vor so, wenn du Anfragen bekommst, überlegst du immer vom Ort, von der Liga, vom Projekt, ja, interessiert mich das? Kann ich mich dafür begeistern? Ist das eine Herausforderung, die ich annehmen möchte? Und so war es damals. Ich bin nach Österreich gereist, habe mir vor Ort alles angeguckt. Das ist auch immer wichtig für mich, ein Gefühl zu bekommen für den Club, für das Umfeld, für die Infrastruktur, aber auch für die handelnden Personen. Und es war klar und ist klar, wenn ich solche Projekte angehe, ob jetzt in Deutschland oder auch im Ausland, dann werde ich das auch dann natürlich alleine machen, weil die Basis für die Familie ist Hannover. Und du musst einfach im heutigen Profifußball, wenn du in irgendeiner Funktion arbeiten möchtest, schon flexibel sein vom Ort, von der Zeit und deshalb damals auch diese ganz bewusste Entscheidung.
Und wenn du jetzt mal, aktuell bist du ja vereinslos, guckst dich auch nach neuen Stellen, macht das einen großen Punkt aus, dass du weißt, die Base ist in Hannover, reiht sich mehr das In- oder Ausland?
Ich bin da komplett offen. Zum einen, weil ich auch schon gesagt habe, ich bin jemand, der gerne auch andere Länder und Kulturen kennenlernt. Ich muss auch sagen, dass die Zeit in Österreich mich sehr geprägt hat. Auch diese Konstellation, die wir hatten, weil wir ja nicht nur auch österreichische Spieler hatten, sondern sehr viele internationale Spieler. Also der strategische Partner und Investor Cosports Capital, der ja in der Schweiz beheimatet ist und der ja auch noch Clermont als Top-Verein hat in Frankreich, damals auch noch Wendsyssel in Dänemark, jetzt Bilbien in der Schweiz. Ja, in diesem Konstrukt waren sehr viele internationale Jugendnationalspieler aus Frankreich, aus Belgien, Haris Tabakovic aus der Schweiz, auch ein paar junge, gute Spieler aus Österreich. Also wir hatten sehr viele U23-Spieler. Und diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall extrem weitergebracht, sprachlich, kulturell, aber auch persönlich. Natürlich hat das auch immer ein Stück weit dann Punkte und Aspekte, die auch nicht einfach sind in so einer Konstellation, wenn du alleine in irgendein anderes Land gehst. Und wenn du auch so eine Konstellation hast mit unterschiedlichen Interessenslagen, ein Club, ein Fans, ein Umfeld, die maximal erfolgreich sein wollen. Aus der Lustenau ist so ein Traditionsverein aus dem Vorarlberg, der eigentlich immer in der Bundesliga spielen möchte. Aber dann hast du auf der anderen Seite den strategischen Investor, der natürlich auch das Ziel hat, junge Spieler zu entwickeln, sie auch dann für das Konsortium weiterzubringen. Und so musst du dann auch in so einem Spagat zwischen Club und Investor arbeiten. Aber es sind Dinge, die mich extrem nach vorne gebracht haben und deshalb ja auch so für die Zukunft, egal was ich im Fußball mache, am Ende zählt für mich immer, ja, was ist es für ein Projekt? Sehe ich mich da? Was ist die Vision? Wo will der Verein hin? Wie ist der Verein auch strukturell, wirtschaftlich und sportlich aufgestellt? Und wie können wir gemeinsam es schaffen, so einen Verein ja auf das nächste Level zu bringen? Welche Kultur, welche Werte, welche Identität ist vorhanden? Oder wie können wir es entwickeln, um dann auch den nächsten Schritt zu machen? Und das sind Dinge, die mich reizen. Und das ist unabhängig von Land und Liga.
Du hast gerade gesagt, egal was ich im Fußball mache, heißt das, du kannst dir auch andere Stellen vorstellen, beispielsweise eine Stelle des Sportdirektors, Chefscout etc.?
Ja, man muss ja sagen, wenn man sich so ein bisschen mit meinem Profil befasst, dann ist das ja schon auch vielseitig. Du hast es ja auch angesprochen. Einerseits habe ich die Trainer-Pro-Lizenz, kann also weltweit alle Mannschaften trainieren, habe auch natürlich in den letzten 20 Jahren schon sehr den Fokus auch gehabt, im Trainerbusiness zu arbeiten, mir da auch Schritte zu erarbeiten. Ich habe aber auch, wie du gesagt hast, als Scout und Experte im Profifußball schon gearbeitet, Erfahrungen sammeln dürfen, auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Und ich bin aktuell auch in der Phase, dass ich mir noch weitere Bausteine erarbeite und dazufüge. Zum einen habe ich eine Weiterbildung in Hamburg gemacht, am HPSI bei Bernhard Peters, für Führungskräfte im Spitzensport, auch aus unterschiedlichen Sportarten. Da geht es insbesondere auch um strategische Rollen als sportlicher Leiter, als Sportdirektor, als technischer Direktor. Das habe ich abgeschlossen mittlerweile, dieses Zertifikat. Und ich mache aktuell noch eine Qualifizierung zum Sportmanager an der Universität in St. Gallen, auch in verschiedenen Modulen. Ich komme ja sehr aus dem sportlich-inhaltlichen und habe da sicherlich auch meine Kernkompetenzen. Aber für mich ist es auch immer wichtig, ja, so die Horizonte zu erweitern, auch zu gucken, ja, wie ist es im Sportmarketing, wie ist es im Sportrecht. Und das mache ich jetzt, schließe das dann nächstes Jahr ab und bin dann auch noch zertifizierter Sportmanager, sodass ich, denke ich, schon auch ein Gesamtpaket habe, wo man dann auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. Es gab tatsächlich auch in der Phase vor Kassel und jetzt auch danach auch Anfragen als sportlicher Leiter oder vielleicht auch technischer Direktor. Von daher sind das auch schon Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Am Ende ist es für mich einfach wichtig, ja, eine Aufgabe zu finden, wo ich mich identifizieren kann, wo ich etwas bewegen kann mit meiner Arbeit, auch mit meiner Akribie und Leidenschaft. Und deshalb bin ich grundsätzlich offen, habe aber auch sehr klare Vorstellungen, in welche Richtung und in welche Bereiche es gehen soll.
Du hast gerade schon gesagt, Kassel, Hessen-Kassel, dein letztes Engagement. Da kann man vielleicht nochmal aufgreifen, wie kommt so eine Vereinsfindung zustande, vielleicht auch aktuell. Gehst du auf die Vereine zu, kommen Vereine auf dich zu? Hilft das Netzwerk da?
Das ist tatsächlich sehr individuell und unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass natürlich die Vereine auf mich zukommen und ja eine Anfrage senden. Es gibt ja auch immer völlig unterschiedliche Konstellationen. Bei Hessen Kassel und auch damals beim BSV Rheden war es so, dass ich Mannschaften in der Saison übernommen habe, die auf dem Abstiegsplatz gestanden haben, wo es einfach darum ging, in einem bestimmten Zeitraum ja den Klassenerhalt zu fixieren. Das ist damals in Rheden mit einer ganz tollen Rückrunde gelungen, auch jetzt in Kassel. Man muss ganz klar sagen, dass es schon natürlich auch Unterschiede bei den Clubs gibt. Wenn ich jetzt mal diese beiden Beispiele nehme, der BSV Rheden ist ja eher ein kleinerer Verein in der Regionalliga gewesen, der vor den Toren Bremens beheimatet ist, wo es einen starken Mann gibt, einen Präsidenten Friedrich Schilling, mit dem man sich natürlich dann auch arrangieren musste. Der KSV Hessen-Kassel ist ein Traditionsverein, ja, den man auch kennt, der auch früher schon eine Historie in der zweiten Liga gehabt hat, wo natürlich ein ganz anderes Umfeld da ist, auch eine Wucht da ist mit entsprechenden Gremien, die auch Entscheidungen treffen. Und so muss man immer gucken, ja, wie ist die Konstellation vom Verein, von der Ausgangssituation? In diesen beiden Fällen ging es darum, ja, Abstiege zu verhindern, die Mannschaft in der Liga zu halten. Gerade in meinen Anfangsjahren ging es aber auch vor allem um das Thema Aufstieg. Ja, die ersten drei von mir trainierten Mannschaften sind Meister geworden, sind aufgestiegen. So konnte ich mir auch einen Weg nach oben ebnen. Also du bewertest immer die Ausgangssituation, die Konstellation. Und das ist häufig so, dass Vereine dann auf mich zukommen. Es kann aber auch sein, gerade auch wenn man sich jetzt über die letzten Jahre so ein Netzwerk erarbeitet hat, ja, und man hört etwas, und ich bin ja sehr aktiv auch im Netzwerk drin, im Scouting-Netzwerk, aber auch im Vereinsnetzwerk. Und wenn ich dann Dinge höre und ich kenne die entsprechenden handelnden Personen, dann kann es auch mal gut sein, dass ich auf die zugehe. Es ist immer eine Mischung. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass alle letzten Engagements, die zustande gekommen sind, eigentlich für mich nicht vorhersehbar waren. Deswegen, man kann im Fußball, gerade auch in der Schnelllebigkeit des Geschäfts, eigentlich nichts planen. Ich hätte vor 10 Jahren auch niemals gedacht, dass ich mal Trainer in Österreich werde. Auch die letzten Engagements, da war ich teilweise im Urlaub oder war unterwegs, habe gar nicht damit gerechnet. Und dann passiert was im Fußball, dann kriegst du auf einmal eine Anfrage. Ich bin dann grundsätzlich jemand, der immer sehr offen ist, der auch Gespräche führt, der sich das anhört. Und dann musst du häufig schnell entscheiden. Natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn es vor Saisonbeginn ist, weil dann hast du natürlich auch mehr Zeit, Dinge mitzugestalten. Ob das der Kader ist, ob das die Strukturen sind, dann hast du auch meistens eine Vorbereitungszeit. Wenn du in der Saison einsteigst, so wie es zuletzt der Fall war, da musst du von 0 auf 100 sofort funktionieren, dann musst du ja auch die Mannschaft in die Spur bekommen. In Kassel war es sehr komplex, auch von der Mannschaftsstruktur, aber die Jungs haben das gemeinschaftlich hinbekommen. Wir haben eine tolle Serie dann noch gespielt und das Ziel erreicht und darum geht's am Ende.
Du hast gesagt, Hessen-Kassel, da ist eine richtige Wucht hinter, auch medial, gerade in Phasen, wo es mal vielleicht nicht so lief. Wie hast du diese mediale Begleitung erlebt? Eher negativ oder auch positiv vielleicht?
Ja, was heißt negativ? Ich meine, es gehört im Trainerbusiness mittlerweile dazu, ja, dass du einfach verschiedene Facetten betrachten musst. Das eine ist natürlich ja die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und die steht immer im Fokus. Und da musst du gucken, dass du immer wieder ablieferst. Also das sieht man ja auch im Profifußball. Die Haltwertzeit der Trainer wird leider immer geringer, was ich grundsätzlich sehr kritisiere. Weil meine Erfahrung der letzten 20 Jahre, gerade im Trainerbusiness, ist auf jeden Fall, dass du Zeit brauchst, um ja Mannschaften formen und entwickeln zu können. Das schaffst du nicht innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Auch Spieler zu entwickeln, Spieler zu begleiten, auf das nächste Level zu bringen, das dauert Minimum 2, manchmal auch 3 Jahre. Und diese Zeit bekommst du heute häufig nicht mehr im Profifußball. Sportdirektoren sagen ja auch häufig, ich brauche 3, 4 Transferperioden und vielleicht mal so einen Kader so stehen zu haben, wie ich das haben möchte. Und das Gleiche würde ich mir natürlich auch gerade in den Profiligen wünschen, dass Trainer auch diese Zeit bekommen. Meine größten Erfolge habe ich tatsächlich gehabt, wenn ich über 2, 3 Jahre diese Mannschaften formen und auch so bauen konnte, ja, dass einfach die Puzzleteile zueinander gepasst haben, die Kaderstruktur gestimmt hat und wir dann einfach darüber auch ein Team-Spirit und eine Identität geschaffen haben, dass die Spieler Leistung gebracht haben. Und der letzte Aspekt vielleicht noch dazu, weil du es angesprochen hast, so diese mediale Thematik, gerade die sozialen Medien, die dazugekommen sind, das ist etwas, was man heute als Trainer auch berücksichtigen muss, wo man auch offen für sein muss, in der Kommunikation mit den Medien, mit dem Umfeld. Und gerade in Phasen, wo es nicht läuft, muss man dann auch mal Dinge aushalten können. Das ist mir grundsätzlich nie schwer gefallen in der Hinsicht, weil ich immer sage, und das ist vielleicht auch so ein Rat an junge Trainer, bleib dir selber treu, bleib deiner Linie treu, stell dich ein auf Situationen und das muss man dann auch bewältigen, das muss man auch mal ja dann über sich ergehen lassen, aber bleib dir selber treu, geh deinen Weg und auch wenn es dann mal zu Trennungen kommt, reflektier das gut für dich, versuche ja die Dinge auch rauszuarbeiten, die gut waren. Häufig wird ja immer nur das Negative gesehen, versuch die Dinge rauszuarbeiten, die gut waren, die man auch für den nächsten Step mitnehmen kann. Sei aber auch kritisch mit dir selber und guck, welche Punkte kann ich rausziehen, die ich besser machen muss und sei dann einfach überzeugt von dir und deinem Weg und geh den total zielstrebig und konsequent und dann wird irgendwann die nächste Herausforderung kommen.
Finde ich sehr stark, wie reflektierst du das Ganze siehst. Wenn man über diese Entlassung, die im Trainergeschäft, die es eben gibt, spricht, wenn sich das andeutet, so eine Entlassung, man merkt das ja meist medial oder auch im Verein, wie fühlt sich das für den Trainer persönlich an?
Ich glaube, dass jeder Trainer natürlich diese Dinge ein Stück weit auch spürt. Also du spürst ja, wenn sich Verhaltensweisen verändern, wenn vielleicht auch die Kommunikation weniger wird, wenn auch das Vertrauen weniger wird. Das sind Dinge, wo ich persönlich auch immer Antennen habe, dass ich solche Dinge wahrnehme. Ich sage trotzdem, ja, du musst in der Situation damit umgehen. Du musst trotzdem sehr klar bei dir bleiben, auch bei deiner Arbeit mit einer Mannschaft. Und du musst einfach versuchen, dann ja Erfolgserlebnisse hinzubekommen. Im heutigen Fußball, gerade je höher du kommst im Bundesliga-Bereich, es gibt keine Dankbarkeit für das, was du in der Vergangenheit geleistet hast. Das nimmt man hinterher vielleicht mal auch für sich auf, weil ja häufig immer das Negative gesehen wird, dass man aber auch drüber nachdenkt, oh, was hat die Mannschaft eigentlich geleistet? Aber in dem Moment musst du einfach versuchen, diese Situation anzunehmen, auch zu bewältigen und versuchen einfach über kleine Erfolgserlebnisse wieder auch in die richtige Richtung zu kommen. Und wenn es dann auch mal auch zu Trennungen kommt, nochmal, dann reflektiert sein, dann auch Zeit für sich selber nehmen, das zu verarbeiten, auch mal andere Dinge außerhalb des Fußballs zu machen und trotzdem aber im Großen und Ganzen ja den eigenen Weg fortsetzen, mit viel Selbstreflexion, mit viel auch Gedanken an sich und seine Qualität, die man auch mitbringt. Und das wünsche ich allen Trainern und vor allem auch jungen Trainern, die dann vielleicht auch mal Rückschläge erleiden. Wir sagen immer ja grundsätzlich, ja junge Spieler oder insgesamt Spieler sollen resilient sein, sollen auch widerstandsfähig sein. Und ich glaube, das musst du gerade auch als Trainer sein, vorleben. Und ich würde mir natürlich trotzdem auch wünschen, auch gerade wenn man jetzt an sportlich Verantwortliche denkt, in den Vorständen, auch bei den Sportdirektoren, dass auch die daran arbeiten, gegenüber Trainern resilient zu sein, auch wenn mal Phasen sind, die nicht so laufen, dass man die Kritik aufnimmt, dass man aber trotzdem zueinander hält, weil am Ende, und das ist meine Erfahrung der letzten 20 Jahre, kannst du nur zusammen Erfolg haben. Kannst du auch nur dann stark sein, wenn wirklich auch eine Gemeinschaft da ist, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, auch im Club. Alle müssen das Gleiche wollen, alle müssen die gleiche Vision, die gleichen Ziele verfolgen. Und da muss man auch mal durch Täler gehen. Und mein letztes Wort dazu, ich meine, man sieht es bei Clubs, die das über Jahre gemacht haben. Der SC Freiburg ist so das beste Beispiel für mich. Wenn du eine klare Identität hast, für was du stehst als Verein, von der Kultur, von den Werten, aber auch von der Spielidentität, dann gibst du dir die Dinge vor und dann gehst du in Hochphasen, aber auch in Tälern zusammen dadurch und gehst so einen Weg mit so einem Trainer auch über Jahre. Und selbst wenn dann mal jetzt ein Trainerwechsel da ist, wo Christian Streich dann aufgehört, ja, dann kommt mit Julian Schuster jemand aus dem eigenen Verein, der das einfach fortführt. Und das ist für mich ein Sinnbild, wie du über Jahre einfach auch eine erfolgreiche Entwicklung anstoßen kannst. Und das ist auch beim Club wie Heidenheim so. Aber leider gibt es zu wenige Beispiele von denen, die ich gerade genannt habe.
So ein Trainerwechsel, der fungiert ja manchmal als wahres Wundermittel. Dieser Trainereffekt, gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wieso?
Meine Erfahrung ist, dass es häufig kurzzeitig einen Impuls gibt, vielleicht auch ja einen neuen Fokus bei der Mannschaft, bei den Spielern. Also man erlebt ja häufig Effekte, dass Mannschaften dann kurzfristig in die Erfolgsspur kommen. Mittelfristig bis langfristig glaube ich nicht daran, dass viele Trainerwechsel zum Erfolg führen. Und schon gar nicht, wenn ein Club jetzt innerhalb von einer Saison drei unterschiedliche Trainer hat. Wir haben es auch zuletzt hier bei mir vor Ort in Hannover erlebt, in der letzten Saison. Am Ende haben diese Trainerwechsel auch eben nicht diesen Effekt gehabt, dass Hannover 96 am Ende in die Bundesliga aufgestiegen ist. Deswegen sage ich auch, kurzfristig kann ein neuer Trainer mit einer neuen Ansprache, mit einem neuen Impuls auf und neben dem Platz für einen neuen Fokus bei Spielern und Mannschaften sorgen. Aber wenn du nachhaltig Erfolg haben willst, wenn du nachhaltig etwas aufbauen willst, dann brauchst du einfach Kontinuität auf den entscheidenden Positionen. Nicht nur bei der Trainerposition, auch auf der Sportdirektorposition, dass du über Jahre so einen gemeinsamen Weg gehst. Und dann kann das auch Schritt für Schritt zum Erfolg führen. Und die Identität muss immer vom Verein ausgehen. Also du kannst als Trainer natürlich oder solltest eine Spielidee haben, die du dann auch natürlich im Verein mit den Mitarbeitern, mit allen zusammen implementierst. Aber erstmal muss die Kultur, die Identität vom Verein ausgehen. Und wenn du das klar hast, wofür du stehen willst, wo du hin willst und auch für welche Art und Weise des Fußballs du nach außen hin wirken möchtest, dann kannst du dafür den richtigen Trainer und das richtige Trainerteam finden, sowohl bei den Profis als auch in der Verzahnung zur Akademie. Und dann wirst du auch, glaube ich, es schaffen, mehr Kontinuität in die Vereine reinzubekommen.
Nach so einer Freistellung, da läuft der Vertrag des Trainers ja erstmal weiter. Ich glaube, bei dir war es bis 2026 bei Hessen Kassel. Lässt man das dann laufen bis zum nächsten Vertrag? Wie schaut das aus?
Das ist auch sehr individuell und unterschiedlich zu betrachten. Ich glaube, da gibt es auch keinen Weg, den man irgendwo einem Trainer empfehlen kann. Grundsätzlich läuft natürlich immer erstmal so ein Vertrag weiter. Es sei denn, und das ist vielleicht auch ein Rat, den man immer auch geben kann, verankert diese Dinge vielleicht schon auch vorher in Verträgen und hab auf jeden Fall auch ein gutes Management, einen guten Anwalt an deiner Seite, gerade auch wenn es im Fußball zu Trennungen kommt. Glaube ich, ist es immer wichtig, dass man da gut aufgestellt ist. Aber nochmal, es ist unterschiedlich. Es gibt Trainerkollegen, die dann einfach den Vertrag nochmal weiterlaufen lassen. Es gibt Trainerkollegen, die dann auch eine Auflösungsvereinbarung mit dem Verein vereinbaren, die eine Abfindung bekommen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, immer sehr, sehr ratsam, dass man möglichst frei ist und auch offen ist dann für neue Dinge, für neue Herausforderungen, die warten. Aber das muss jeder, wie gesagt, mit seinem Management zusammen selber definieren.
Apropos Freistellung, du bist ja auch als, ich sag mal, Hannover-Sympathisant viel in der zweiten Liga aktiv. Weißt du da, wen dies Jahr wohl als erstes treffen wird? Gibt es da einen, wo du sagst, boah, das wird schwer dies Jahr?
Von den Mannschaften oder?
Von den Trainern, die vielleicht nicht allzu lange überleben.
ich glaube, da bin ich schlecht beraten, wenn ich da irgendwelche Hinweise geben würde oder irgendetwas artikulieren würde. Also erstmal hoffe ich sehr, dass alle Trainer möglichst langfristig in ihren Vereinen arbeiten können. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich auch ein Faible für die zweite Liga habe. Zum einen, du hast es angesprochen, weil ich den Weg von Hannover 96 begleite, auch in einem Talkformat hier als Experte für die neue Presse fungiere und da Analysen und Einschätzungen gebe. Aber ich habe tatsächlich auch etliche Verbindungen, auch zu Trainern in dieser zweiten Bundesliga. Florian Kohfeldt kenne ich sehr gut aus meiner Zeit bei Werder Bremen, während der Zeit beim Fußballlehrer, wo ich im Trainerteam bei Werder Bremen mitwirken durfte und da auch eine schöne Zeit mit Flo hatte. Von daher verfolge ich natürlich seine aktuelle Arbeit in Darmstadt sehr genau. Mit Marcel Rapp habe ich den Fußballlehrer gemacht, auch bin danach immer in Verbindung geblieben. Bin sehr gespannt auch, wie er nach dem Abstieg die neue Mannschaft bei Holstein Kiel formt und wünsche ihm da ganz, ganz viel Glück. Ich habe aber auch selber gegen Trainerkollegen wie Vincent Wagner, wie Markus Fiedler, wie Heiner Backhaus gespielt. Weiß also genau, welche Spielidee, welche Art und Weise sie mitbringen. Und ich habe, das ist vielleicht auch spannend, in Österreich gegen Miron Muslic spielen dürfen. Habe sogar 2-1 gewonnen damals mit Lustenau. Weiß also auch, den Weg einzuordnen, den Miron dann gegangen ist, aus Wien dann über Ried nach Belgien, nach England und jetzt ist er auf Schalke. eine sehr spannende Situation, auch mit Frank Baumann in der Sportchef-Position, den ich gut aus Bremen kenne. Also ja, es gibt Verbindungen und von daher verfolge ich das sehr, sehr genau und freue mich jetzt auch schon auf den Start am Wochenende. Bin sowohl in Gelsenkirchen beim Auftakt als auch dann beim Spiel von 96 gegen Kaiserslautern und bin sehr gespannt, wie die Liga startet.
Damit schaust du dir auch direkt 4 Top-Teams an, kann man fast schon sagen, aber diese Liga, ich bin ja auch ein großer Fan der Liga, besteht ja gefühlt fast nur aus Top-Teams. Und ich finde, dieses Jahr ist gar nicht so wirklich klar, wer jetzt unten mitspielt, beziehungsweise es gibt keinen klaren Absteiger, aber ich finde auch keinen klaren Aufsteiger. Was denkst du, wer hat da die Nase vorne?
Ja, du hast es angesprochen, es ist eine unglaublich attraktive Liga. Zum einen, ja, weil natürlich viele Traditionsvereine da mittlerweile beheimatet sind. Klar, es gab natürlich jetzt durch die Aufsteiger, durch den HSV und durch den ersten FC Köln, 2 absolute deutsche Traditionsvereine, die rausgegangen sind, die aber auch, muss man sagen, in der letzten Saison die stärksten Kader aus meiner Sicht hatten. Aber es sind jetzt schon wieder mit Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden 2 Clubs hochgekommen, ja, die über eine ähnliche Tradition und auch Wucht verfügen. Und ich glaube, die Attraktivität macht vor allem aus, diese Enge der Liga, dass du nichts vorausschauen kannst, dass du nicht weißt, wie es am Ende ausgeht. Ich glaube, die Bundesliga ist auch spannend und attraktiv, aber da hast du schon unterschiedliche Klassenstufen, gerade wenn ich jetzt auch an Vereine wie Bayern München an der Spitze denke und dann vielleicht auch kleinere Vereine wie Heidenheim. Also da ist die Spanne insgesamt größer, auch von den Etatmöglichkeiten, von den Kadern. Hier ist alles unglaublich eng beieinander. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt so auch die Strukturen der Kader anguckt, dass Hertha BSC für mich schon auch einen Club und eine Mannschaft besitzt, ja, die dieses Jahr eine sehr gute Rolle spielen können, die stark besetzt sind. Ich glaube auch tatsächlich, ja, dass danach das Teilnehmerfeld sehr, sehr eng zusammenrückt. Man muss sehen, wie Clubs wie Elversberg, wie Paderborn, wie Magdeburg nach den Trainerwechseln funktionieren. Das wird Zeit brauchen, gerade wenn du auch als neuer Trainer da hinkommst, auch eine Spielidee implementieren möchtest. Ja, und es ist auch spannend zu sehen, ob Vereine wie Braunschweig und Münster vielleicht so den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen können und eben nicht nur im Abstiegskampf zu finden, sondern vielleicht auch sich dann auch weiter nach oben etablieren können. Man kann wenig voraussagen, aber das macht ja genau diese Spannung und diese Enge aus. Und natürlich verfolge ich auch den Weg hier von 96 mit einem total neuen Kader, glaube ich 16 neue Spieler jetzt und einem neuen Trainer mit Christian Titz, den ich sehr schätze von der Methodik, vom Ansatz des Fußballs. Aber auch das wird in Hannover Zeit brauchen, um beides zusammenzufügen, Spielidentität, aber auch Kaderstruktur, um da ein Team zu formen. Trotzdem glaube ich auch, 96 hat einen sehr spannenden Kader und wenn sich das findet und wenn Christian seine Idee sich umsetzen lässt, dann wird auch 96 dieses Jahr ein gewichtiges Wirt oben mitreden und vielleicht auch einen der Aufstiegsplätze besetzen können.
Zu 96, da hatte ich in der Recherche vor unserer Aufnahme einen Artikel aus 2019 gesehen, der dich als Trainer in Verbindung gebracht hat. Ich glaube, damals warst du noch dann bei Havelse oder das war vielleicht noch ein Trick früher. War da irgendwas dran? Damals wolltest du laut des Artikels dazu kein Kommentar abgeben, vielleicht ist das jetzt ja anders.
Ich habe gelernt, dass man im Fußball auch Dinge für sich behalten muss. Das werde ich auch heute tun. Von daher glaube ich, ist es immer ganz gut, dass man auch nicht alles preisgibt oder auch von Dingen erzählt, die dann irgendwo im Hintergrund gelaufen sind. Fakt ist, dass ich natürlich eine Beziehung zu 96 habe. Ich lebe hier in der Stadt, ja, fühle mich auch hier sehr wohl, identifiziere mich mit der Region, mit dem Club. Habe auch dann nochmal in den 30ern in der Altherren- und Traditionsmannschaft einige Jahre gespielt. Habe dadurch auch natürlich sehr viele Kontakte im Umfeld, Menschen, die ich kenne, die mich auch kennen. Deswegen guckt man natürlich immer ganz genau hin. Aber ob das am Ende mal irgendwann dazu kommt, dass man dann für diesen Club auch arbeitet, das weiß man nicht. Es gab schon immer mal Situationen, aber wie gesagt, es ist auch ganz gut, wenn man mal Dinge für sich behalten kann und das werde ich auch heute tun.
Aber wohl eher als Trainer oder als Spieler angestellt? Ich glaube dann eher Trainer, oder?
Nein, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir jetzt einige Dinge auch erarbeitet in den letzten Jahren, habe da, denke ich, ein ganz gutes Portfolio und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Auch da habe ich gelernt, allzu sehr in die Ferne zu schweifen, bringt nichts oder auch so einen Karriereplan zu machen. Die Dinge kommen, gerade auch im schnelllebigen Fußball, sehr, sehr zeitnah und manchmal von heute auf morgen. Und dann muss man Dinge bewerten, dann muss man sich auch mit Dingen auseinandersetzen. Aber ich bin schon sehr, sehr klar in dem, was ich möchte. Und da wird sich das Richtige für die Zukunft auch finden.
Ich glaube, zum Ende wäre es nochmal spannend, einen kleinen Blick auf deine Spielweise zu richten. Ja. Da hast du, glaube ich, auch bei Austria Lustenau und bei Hessen Kassel ein YouTube-Video hochgeladen.
Ja.
Habe ich mir beide angeguckt, fand ich sehr, sehr gut aufgemacht. Es ist eine sehr intensive Spielweise. Gegenpressing, vorwärtsverteidigen, Stress erzeugen. Versuchst du das bei jedem Club zu implementieren oder muss man auch gucken, mit was man arbeiten kann?
Ja, grundsätzlich entwickelst du definitiv natürlich über die Jahre eine eigene Idee, für welchen Fußball du selber stehen möchtest. Da kann man sagen, zum einen ja, entwickelt sich das einfach von Station zu Station. Und ich glaube schon sagen zu können, dass ich jetzt auch bei meiner letzten Station ein viel, viel besserer Trainer war als vielleicht noch vor 10 Jahren. Also du entwickelst dich ja einfach auch weiter als Persönlichkeit, aber auch inhaltlich. Der zweite Punkt ist, gerade auch die Zeit beim Fußballlehrer, diese Ausbildung, sowohl inhaltlich beim DFB als auch dann natürlich die Hospitation und die Praktika, die du machst. Ich habe es ja schon vorhin auch erwähnt, ich war in der Saison dann ein Jahr im Trainerteam bei Werder Bremen, habe da wertvolle Erfahrungen im Bundesliga-Fußball sammeln können. Ich habe Hospitation im Ausland gemacht. Ich war in England bei Barnsley, bei Huddersfield, habe da mal reingeguckt, wie in der Championship und wie in der League One gearbeitet wird. Ja, ein sehr physischer Ansatz auch vom Fußball, anders als vielleicht auch in anderen Ländern in Europa. Ich war in den Niederlanden bei Vitesse Arnhem. Ich war in Frankreich bei Clermont Foot. Aus jeder dieser Stationen und Hospitationen nimmst du etwas mit und entwickelst darüber dann auch deine eigene Idee. Und die habe ich entwickelt. Und da bin ich auch sehr klar in dem ja aktiven, mutigen, auch offensiven Ansatz von Fußball, den ich sehen möchte. Trotzdem gibt es 2 Erfahrungswerte, die ich gerne auch allen weitergeben möchte. Zum einen, du musst immer die Kultur, die Werte, die Identität des Clubs auch berücksichtigen. Und gerade auch, wenn du ins Ausland gehst, ja, dann musst du gucken, ja, wie kann ich diese Idee, die ich habe, ein Stück weit auch auf den Club übertragen? Welche Eigenheiten, welche kulturellen Aspekte, welche Erwartungshaltung hat dieser Club auch an dich als Trainer? Ich habe ja auch vorhin gesagt, bevor man einen Trainer verpflichtet, muss man eigentlich selber erstmal als Verein für etwas stehen. Das muss ich definieren, da muss ich eine klare Identität haben und dafür suche ich den Trainer aus. Und deshalb muss ich da diese Dinge auf jeden Fall berücksichtigen. Der andere Aspekt ist auch, natürlich musst du auch gucken, in welcher Ausgangssituation ist die Mannschaft und wie ist die Kaderstruktur der Mannschaft. Ich habe ja vorhin auch klar gesagt, natürlich willst du als Trainer deine Dinge immer wieder durchbringen und da auch sehr, sehr inhaltlich strukturiert und detailliert arbeiten, aber am Ende ist für Erfolg oder Nicht-Erfolg vor allen Dingen auch immer das Kadermanagement, die Kaderstruktur wichtig. Was hast du für eine Mannschaft zur Verfügung? Von der Qualität, aber auch von den Charakteren, von den Typen, von der Hierarchie. Meine Meinung ist, eine Mannschaft braucht immer eine klare Hierarchie, eine zentrale Achse, auch an erfahrenen Spielern. Und drumherum kannst du junge, wilde Jungs einbauen, die unbekümmert sind, die auch einen Weg gehen wollen, die man entwickeln möchte. Das habe ich immer gerne gemacht, Talente zu entwickeln. Aber diese Kaderstruktur brauchst du einfach, auch in der Spitze und in der Tiefe. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo das eben nicht ideal zusammengestellt war. Und dann kriegst du auch im Laufe einer Saison Probleme, weil dann kommen Verletzungen, dann kommen Sperren, dann kommen Formschwankungen. Und gerade wenn du mit vielen jungen Spielern arbeitest, die sind nicht die ganze Saison über immer auf einem Level. Da gibt's mal Höhen und Tiefen. Und dann brauchst du eine Kaderstruktur, die gut zusammengestellt ist, die das Puzzle gut zusammenfügen kann, das musst du extrem gut vorbereiten, vom Management, auch vom Scouting. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine richtig gute Scouting-Abteilung, die diese Dinge im Vorfeld auch ideal zusammenstellt und vorbereitet, dass du daran dann auch den Kader zusammenstellen kannst. Oder wenn du eben nicht die Möglichkeiten hast, wirtschaftlich gesehen, und das ist ja häufig in der Regionalliga der Fall, ja, dann brauchst du einfach einen sehr umtriebigen Sportdirektor, der akribisch arbeitet, der die Ligen kennt, der unterwegs ist, der alles dafür tut, den Kader ideal zusammenzustellen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann wird es irgendwann schwierig und dann wird es irgendwann auch für den Trainer ein Problem. Und deshalb hat ja so eine Situation immer viele verschiedene Facetten, die du berücksichtigen musst und die am Ende dann auch entscheidend für den sportlichen Erfolg sind.
Hm. Wir kommen so langsam zum Ende. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Ja, auch da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Moment nennen, sondern am Ende sind die emotionalsten Momente eigentlich die, wo du ein Ziel erreichst. Und dieses Ziel kann unterschiedlich sein. Ich habe vorhin erwähnt, meine erste Trainerstation bei Preußen Hameln war sehr besonders, weil da war ich 28, 29, ein sehr junger Trainer. Ich hatte etliche Jungs, die älter waren und wo ich mir auch einfach einen Stellenwert als junger Coach erarbeiten musste. Und da war einfach dieser besondere Moment, dass wir es damals geschafft haben, aus einer Mannschaft, die im Vorjahr im Mittelfeld war, dass wir dann Meister geworden sind, aufgestiegen sind damals in die Oberliga. Und diesen Moment werde ich nie vergessen, weil es war der erste Moment, der mir auch weitere Schritte geebnet hat. Aber es kann auch total erfüllend sein, wie in Reden oder wie in Kassel, wenn du monatelang auf so ein Ziel hinarbeitest. Ne? Du übernimmst eine Mannschaft, die auf dem Abstiegsplatz war, wo es komplex ist, wo du von 0 auf 100 sofort funktionieren musst und es dann in 14 oder 17 Spielen zu schaffen und am Ende da jubelnd auf dem Platz zu stehen und das große Ziel erreicht zu haben, das ist auch was ganz Besonderes. Und so der dritte Aspekt, den ich vielleicht noch nenne, ist so die Entwicklung von jungen Spielern. Ja, wenn du so einen Spieler begleitest über vielleicht 2, 3 Jahre und am Ende läuft er dann wirklich mal in der Bundesliga auf. Ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo du einfach mitfühlst, wo du dich freust für den Jungen und auch ein Stück weit stolz bist auf das, was du zusammen erarbeitet hast. Und deswegen, es gibt nicht den einen Moment, aber es gibt viele Momente, wo ich mich gern dran erinnere und die ich auch mein Leben lang im Herzen behalte.
Alles tolle Momente, absolut verständlich. Wir kommen zu einer sehr beliebten Rubrik, die Empfehlung der Woche. Du darfst den Zuhörern was empfehlen, das kann eine Serie sein, eine Lebensweisheit, ein Sportevent, Buch, Taktik, etc.
Ja, also ich bin schon jemand, der gerne auch liest, der sich auch gerne in sowohl inhaltlich als auch von Biografien in andere Menschen reinversetzt. Sportlich, inhaltlich, gerade auf den Fußball bezogen, kann ich ja vielleicht tatsächlich das Buch von Bernhard Peters mit Andreas Schumacher empfehlen, 2 gegen 1. Da geht es vor allen Dingen auch um offensive Spielprinzipien. Ich bin schon jemand, haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, der ja eine offensive Spielidee hat. Und da habe ich sehr, sehr viele Punkte auch gefunden in diesem Buch, die man gut in den täglichen Alltag als Trainer integrieren konnte, wo man sich dran orientieren konnte. Auf der anderen Seite, und auch das war so Bestandteil jetzt des ITKs in Leipzig, wo Julian Nagelsmann gesagt hat, in Bezug auf die Nationalmannschaft, ja, wir dürfen bei aller Offensive auch nicht die Arbeit gegen den Ball vernachlässigen. Die Basis für Erfolg steht immer hinten, wenig Gegentore zu bekommen. Und das ist auch etwas, was ich mir insgesamt in meiner Trainerlaufbahn gemerkt habe. Immer wenn ich erfolgreich war, haben meine Mannschaften wenig Gegentore bekommen, waren hinten stabil. Und deswegen dieses Buch ist toll für die Offensive. Auch Biografien, die ich immer wieder aufgesaugt habe von großen Trainern. Ich glaube, man muss sich immer wieder auch an großen Dingen orientieren und gucken, dass man da für sich was rauszieht. Ich habe mich mit Pep Guardiola beschäftigt. Ich habe aber auch zum Beispiel die Biografie von Ancelotti, Quiet Leadership, gelesen. Ein ganz anderer Trainertyp. Und von jedem nimmst du ein Stück weit was mit für den eigenen Weg. Und das ist etwas, was ich empfehlen kann und wo jeder einfach auch für sich was rausziehen kann.
Tolle Empfehlung. Ein Buch hatten wir bisher noch nicht. Da bist du der Erste. Und zum Abschluss, gibt es jemanden, wo du sagst, der oder die gehört in diesen Podcast, jemand, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat oder einfach perfekt in das Format passen würde?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also für mich jemand, der mich schon auch inspiriert hat oder dessen Weg ich für außergewöhnlich ansehe, ist Ralf Rangnick. Ich weiß nicht, ob er Zeit für deinen Podcast hat.
Das müssen wir gucken.
Ja, das muss man sicherlich gucken. Aber ja, was mich einfach an diesem Menschen inspiriert hat oder weshalb ich das auch natürlich ein Stück weit verfolgt habe, ist zum einen die Situation, dass er eigentlich im ersten Schritt erstmal einen ähnlichen Background hat wie ich. Weil Ralf hat ja auch Lehramt studiert, auch Sport und Englisch, also die gleichen Fächer, und ist dann aber in den Fußball gegangen und hat da einen außergewöhnlichen Weg eingenommen. Und was mich vor allen Dingen auch sehr interessiert hat, er hat ja auch verschiedene Dinge gemacht in seinem Fußballerleben. Also er war Trainer auf allerhöchstem Niveau, er hat schon als Sportdirektor und als sportlich Verantwortlicher gearbeitet, vor allem auch in Hoffenheim, in Salzburg, in Leipzig, Dinge aufgebaut in Clubs auch von unten nach oben geführt. Jetzt ist er Teamchef bei der österreichischen Nationalmannschaft. Also er hat viele Dinge ineinander vereint und er ist auf jeden Fall einfach auch ein Typ mit einer klaren Meinung, auch mit Ecken und Kanten. Auch das gehört dazu, wenn man im Fußball was erreichen will, auch es vielleicht nicht immer allen recht machen zu müssen, aber einen klaren Weg zu gehen. Und er ist jemand, der ja strategisch, inhaltlich einfach Clubs und Verbände entwickelt und nach vorne gebracht hat. Und deshalb ist es für mich eine Persönlichkeit, die ich gerne sehe und der ich gerne auch nochmal zuhören würde.
Wäre natürlich ein sehr, sehr spannender Gast. Herr Rangnick, Sie sind herzlich eingeladen. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann erzählt gerne euren Freunden davon. Teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst auch gern ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ein großes Dankeschön an dich, Alex, für deine Zeit und diese spannende Reise durch deine Karriere und die coolen Einblicke.
Ja, vielen Dank. Hat mir eine Menge Freude gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch und Zusehern. Freue mich, wenn wir im Kontakt und Austausch bleiben. Alles Gute weiterhin und hoffentlich bis bald.
Dankeschön, ebenso. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder per Mail, steht beides in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich über euer Feedback und den Austausch. Euch allen noch einen guten Start in die Woche. Jetzt ist ja schon der erste Spieltag der zweiten Bundesliga geschehen. Ich glaube, wir sind beide sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Absolut. Das wird ein spannender Start.
Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.
Vereinsvisionäre. Hinter den Kulissen des Fußballs.